Willkommen bei Strandgedanken, deinem Podcast für mehr Mut zur Veränderung. Mein Name ist Iris Feiser, ich bin Coach hier in St. Peter-Ording und mein Steckenpferd ist die Initiierung von Veränderungsprozessen. Podcast wird jetzt der erste Podcast von einer Reihe von Episoden, die ich freischalten möchte, wo ich besondere Menschen interviewe, wo ich finde, dass das einfach ganz interessante Menschen sind, die tolle Sachen in ihrem Leben machen und die, wie ich finde, für jeden interessant sind, wenn sie über ihr Leben berichten, auch über das, was sie tun. Und heute ist Martina Göbel hier bei mir. Martina, ich sage schon mal herzlich willkommen. Ich finde es super, dass du heute hier bist. Und Martina Göbel wird gleich noch einiges über sich erzählen, über ihre Firma, über ihr Label, das Mahela heißt und auch zu diesem Namen, wie es zu diesem Namen kommt. Ganz viele Dinge. Und vielleicht auch noch, wie bin ich auf Mahela aufmerksam geworden? Das war eine ganz interessante Geschichte. Ich habe Landgang gelesen und sonst bin ich gar nicht so, aber da war über Martina und über das Produkt, was sie vertreibt und ich habe direkt, habe ich geshoppt, habe es empfangen und habe gedacht, wow, das ist eine super Geschichte, weil wir dann auch gesprochen haben und ja, so sind wir aufmerksam geworden und Martina, jetzt habe ich schon wieder so viel gesprochen, vielleicht möchtest du auch mal was sagen. Also herzlich willkommen nochmal zu diesem Podcast.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich über die Einladung, dass ich heute hier sein kann, dass wir die Möglichkeit haben, persönlich ins Gespräch zu kommen, denn am Telefon war das schon sehr, ein sehr schönes, intensives Gespräch und freue mich natürlich heute auch zu hören, dass das der erste Podcast ist, der aufgenommen wird. Genau. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, und können wir vielleicht gleich einsteigen, wie du schon gesagt hast, wie bin ich zu Mahela gekommen, genau. Was heißt Mahela?
Genau.
Mahela heißt Frau, Mahela ist Nepali und für Frauen, von Frauen und natürlich auch für Männer sind die Produkte, die hinter Mahela stehen.
Vielleicht magst du den Vorhang jetzt schon mal lüften, welches Produkt ist es?
Ja, es handelt sich um handgewebte Tücher und Schals aus Naturfasern. Also es wird nur hundertprozentige Faser verwendet, also Kaschmir, Wolle, Seide und Leinen. Und es sind fließende Stoffe und die werden auf traditionellen Webstühlen in Nepal von Frauen handgewebt.
Ich muss da mal kurz unterbrechen, weil wir haben hier gerade, Martina sagt, ach guck mal, ich habe so ein paar Tücher mitgebracht und ich hätte ja 4 Stunden in den Tüchern meine Hände vergraben können, weil es einfach nur, es ist weich und selbst die, wo ich immer gefragt habe, ist das denn jetzt Kaschmir? Nein, es ist Wolle. Es ist so weich und so schön. Jetzt kann man sich vielleicht ja fragen, wenn man es hört, naja gut, Tücher werden ja öfter mal verkauft, sage ich mal. Und wir wissen alle, wir Frauen, Handtaschen, Schuhe, Tücher, das ist so das Ding. Wir können sie überall shoppen. Aber dieses Produkt und diese Firma ist was sehr Besonderes, weil Martina, du ja auch auf eine sehr besondere Art und Weise in Kontakt gekommen bist mit diesen Menschen. Jetzt würde ich dir vielleicht einfach mal überlassen, du hast auch eine persönliche, super spannende Geschichte, wie du überhaupt dazugekommen bist. Magst du mal vielleicht ein bisschen über dich erzählen erstmal?
Ja, gerne. Und zwar, ich bin vor 20 Jahren, also das heißt Anfang 2000, bin ich nach Nepal ausgereist. Ausgereist, sage ich, weil ich mit dem Deutschen Entwicklungsdienst nach Nepal gegangen bin und dann, ich wurde ausgewählt für diese Organisation. Und zwar, die Organisation heißt The Women's Foundation. Also das ist eine Frauenrechtsorganisation. Diese Organisation setzt sich für die Rechte der Frau ein. Und das ist eine soziale Organisation. Ein Frauen- und Kinderhaus ist angegliedert, denn die Frauen, die zu der Organisation kommen, sind meistens am Ende der Fahnenstange angekommen. Sie brauchen Schutz. Und auch die Kinder. Und die Frauen können 17 Monate bei der Organisation bleiben. Also das heißt im Frauen- und Kinderhaus. Das ist ähnlich angelegt wie hier in Deutschland auch, vom Prinzip her des Frauenhauses. Die Frauen können in den 17 Monaten eine Ausbildung absolvieren zum Weben, Schneidern. Oder sie lernen, wie man Trockennahrung herstellt. Also ich würde das hier übersetzt sagen, Chipsproduktion.
Ah.
Und ja, genau. Ja. Und sie sollen auf eigene Füßen stehen. Das ist das, ist die...
So praktisch Hilfe zur Selbsthilfe, könnte man sagen.
Super. Ja. Es soll eigenerwirtschaftetes Geld steht dahinter. Und um einen eigenständiges Leben leben zu können und natürlich auch den Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Ja.
Die Kinder können bei der Organisation bleiben, bis sie eine Ausbildung absolviert haben, aber die Frauen, die Mütter müssen nach 17 Monaten das Frauenhaus verlassen, weil eben Platz für neue benötigt wird. Der Kontakt zu den Kindern reißt nie ab, also die Mütter haben immer Kontakt zu ihren Kindern, was ganz, ganz wichtig ist auch, dass der Kontakt nicht abreißt, der soll ja nicht unterbunden werden. Und die Frauen arbeiten extern, also entweder sie sind bei einer anderen Organisation oder Firma angestellt oder sie schließen sich der Kooperative an. Denn der Women's Foundation angeschlossen ist eine Kooperative und in dieser Kooperative werden die Produkte, also die Schals, die handgewebten Tücher und Schals produziert und eben auch angeboten und verkauft.
Jetzt finde ich es ganz spannend, wir kommen ja hier aus dem Westen und alles ist so organisiert. Ich stelle mir das jetzt da drüben ganz anders vor, weil die Stellung der Frau in der Gesellschaft ja auch eine andere ist, oder? Ist es für die Frauen, wenn Sie jetzt nicht in der Kooperative arbeiten könnten, binden Sie dann normalerweise, wenn die Women's Foundation nicht da wäre, würden Sie einen Job finden überhaupt?
Ja, also Sie finden einen Job, weil Sie gut ausgebildet sind. Jetzt natürlich in dieser speziellen Lage sieht es auch in Nepal eben schwierig aus. Ich meine, wo ist gerade einfach?
Ja.
Aber das ist der Sinn der Geschichte. Also das heißt, dass sie eine Ausbildung absolvieren, wo sie eben natürlich auch unterkommen können. Also das heißt, dass sie extern arbeiten können oder sie schließen sich der Kooperative an. Also so, dass sie versorgt sind. Manchmal gehen sie auch nochmal in einen anderen Bereich oder sie haben das Weberhandwerk erlernt und lernen dann nochmal das Schneiderhandwerk, um also da nochmal so aufzusatteln. Und aber die Frauen werden nicht allein gelassen. Also sie werden begleitet. Das heißt, sollten Sie noch mal in eine Schieflage kommen oder dass Sie keine Anstellung finden, wird trotzdem geschaut, ob es eine Möglichkeit gibt, Sie anderweitig unterzubringen. Also unterzubringen in der Form, dass Sie eben Geld verdienen können.
Super. Das heißt, die Frau wird dann unabhängig sozusagen. Genau. Jetzt hast du, wie ich finde, gefühlt einen Teil aus deinem Lebenslauf vergessen, weil du hast mir verraten, dass du ja doch eine ganz tolle Ausbildung vorher gemacht hast. Wo ja viele sagen, oh ja, das wollte ich auch immer machen.
Also ich habe das Tischlerhandwerk erlernt. Da bin ich auch besonders stolz drauf, weil Holz ist ein Werkstoff, der arbeitet, der lebt. Und das ist, ich komme aus einer Tischlerdynastie. Also das heißt, mein Großvater, mein Vater, mein Bruder waren Tischler. Und von daher ist es, hat es wahrscheinlich im Blut gelegen.
Auf jeden Fall. Ja, aber du sagst hier zum Beispiel, das war eine Steilvorlage. Du hast jetzt noch gar nicht gesagt, aus welcher Stadt du kommst.
Also ich bin gebürtig, bin ich aus Nordhessen, also da komme ich aus der Nähe von Korbach. Da aus einem kleinen Ort, lebe aber jetzt in dem wunderschönen Lübeck an der Ostsee und bin dort ganz glücklich und angekommen.
Das glaube ich. Wunderschön. Ja. Genau. Jetzt hast du gerade erzählt, du hast also mit dieser deutschen Entwicklungsgesellschaft zusammengearbeitet, Entschuldigung. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen, weil ihr habt ja lange zusammengearbeitet und du hast ja auch dann da hinten gelebt für einen längeren Zeitraum.
Genau. Also ich habe insgesamt knapp vier Jahre in Nepal gelebt und gearbeitet. Und aber um überhaupt mit dem Deutschen Entwicklungsdienst ausreisen zu können, war das natürlich ein langer Weg, für mich ein langer Weg.
Ja.
Denn das hat 10 Jahre gedauert, bis ich an dem Ziel war. Also wow. Das heißt, an dem Ziel, dass ich mit dem Deutschen Entwicklungsdienst ausreisen konnte. Denn eine Berufserfahrung von 3 Jahren war erforderlich, um sich überhaupt bewerben zu können oder Aussicht auf Erfolg zu haben, dass man eine Stelle bekommt. Ja. Und von daher eben also über die Tischlerausbildung, keine Praxiserfahrung. Dann habe ich das Studium der Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen, Schwerpunkt Personalwesen, wieder keine Berufserfahrung. Und dann habe ich eine Zeit lang unterrichtet in der Erwachsenenbildung und war dann bei einer großen Handwerkskammer in der Bildungseinrichtung. Und dort war ich mit meinen Gewerken quasi wieder verbunden. Das heißt, ich war mit Tischlern, Malern, Maurern zusammen und dort haben wir Weiterbildungsseminare für Handwerksmeister und Gesellen verkauft. Also ich war da für den Bereich Kunst und Gestaltung zuständig. Ja. Und dann ging es zum Deutschen Entwicklungsdienst und dann von Hamburg direkt nach Kathmandu.
Wie spannend. Und das ist ja ganz häufig so, dass man Dinge beginnt und ein Ziel hat. Und dass man dann auch lange Zeit auf dieses Ziel hinarbeitet und manchmal hat man so gefühlt so den Eindruck, oh, jetzt bin ich in der Sackgasse, das ist nicht zielführend. Und eigentlich, ich glaube, meistens ist es so, irgendwie ist alles zielführend dann im Endeffekt, oder so aus der Retrospektive betrachtet?
Ja, das stimmt, weil es fügt sich und wenn man die Mosaiksteinchen zusammensetzt, dann gibt es ein Ganzes und für mich war es ein vorgegebener Weg. Also das Ziel war immer gesetzt und von daher habe ich mich darauf, Schritt für Schritt habe ich mich dorthin begeben, weil es mich sehr fasziniert hat, weil ich etwas zurückgeben wollte. Ja. Ich habe hier die Chance gehabt, also Bildung for free zu erhalten und ein Studium zu absolvieren und ich wollte mein Wissen weitergeben, also Menschen an meinem Wissen teilhaben lassen. Und das ist das Prinzip.
Hast du immer Nepal im Kopf gehabt oder hast du eine Region? Wie war das? Mhm.
Nee, ich habe Nepal nicht im Kopf gehabt. Es war so, ich habe bei meiner Bewerbung habe ich Afrika ausgeschlossen, weil ich wollte in ein anderes Land, anderes Kontinent. Und dann ist Asien dabei rausgekommen und das finde ich eigentlich sehr schön. Ich muss sagen, ich habe mittlerweile natürlich auch Afrika und so weiter bereist, aber ich merke, die asiatische Mentalität ist mir sehr nah. Da fühle ich mich zu Hause oder wenn ich auch von Nepal berichte oder von der Organisation, in der ich gearbeitet habe. Nepal ist mein zweites Zuhause geworden, denn wir sind jetzt mittlerweile 20 Jahre miteinander verbunden, also mit der Organisation. Mhm. Ich sehe, wie die Kinder aufgewachsen sind. Das sind jetzt junge Frauen, die teilweise verheiratet sind, eigene Familien gegründet haben. Und das ist ein Teil meines Lebens. Und ich habe, denke ich, mehr gelernt als die Menschen vor Ort. Das ist vielleicht nur ein Empfinden, aber das ist so, wie ich mich fühle. Und bei mir war das so, ich habe den Bauchladen immer aufgemacht. Also das heißt, ich kann euch das und das kann ich euch anbieten. Mhm. Interessiert euch das? Und das sind die Methoden, wie wir hier arbeiten, wie wir in Deutschland arbeiten. Und dann kamen die Gründerinnen der Organisation auf mich zu, haben gesagt, Mensch, du hast doch mal was von diesem Bereich erzählt. Und dann haben wir uns darauf konzentriert und haben die Techniken, Methoden eingeführt.
Toll. Jetzt interessiert mich auch noch ganz spontan, wie unterhaltet ihr euch? Kannst du, Nepali heißt die Sprache, kannst du sie, Englisch, wie macht man das? Mhm.
Also ich habe die Sprache gelernt, ich habe Nepali gelernt.
Wow. Kannst du mal ein bisschen sprechen in dieser Sprache?
Ja. Sansai Hunumuncha, wie geht es Ihnen?
Schön, das hört sich gut an.
Ja, also ich mag die Sprache, weil es ist eine weiche Sprache.
Ja, das fließt so, ne?
Mhm. Und ich bin jetzt nicht so der Sprachencrack. Für mich war das schwierig zu lernen, das ging über Englisch. Also das heißt, von Englisch Nepali habe ich die Sprache gelernt und mein Englisch war auch so recht holprig zu Beginn noch. Also das heißt, ich hatte so das Gefühl, boah, ich lerne gerade 2 Sprachen auf einmal. Aber man wächst mit den Aufgaben und ich mag die Sprache sehr, sehr gern, denn in meiner Vorbereitung bin ich dann in einer Familie gewesen, in einer nepalesischen Familie. Ja. Und dort war ich 3 Wochen Dort wurde nur Nepali gesprochen, da gab es kein Englisch, gar nichts.
Das war schwierig, ne?
Und das war, ja. War am Anfang schon
wie
recht
so ein
schwierig.
Kaltes Wasserbad erstmal, ne?
Genau, also das war ja spannend. Also ja. Wo ich mich dann auch gefragt habe, wer wollte nach Nepal, bin ich das gewesen? Aber ich habe mich durchgekämpft oder durch, wie sagt man denn?
Gebissen, sagt
gebissen.
Man. Aber
genau.
Es ist mal ein bisschen negativ behaftet mit dem Beißen. Ne? Ja.
Genau, deswegen war ich jetzt gerade so im Überlegen, wie kann ich das so rüberbringen, dass das nicht so ganz so grassig anhört. Aber ich habe durchgehalten.
Super, genau, das ist schöner. Und jetzt würde mich noch interessieren, was bist du für ein Typ? Du bist jetzt, du wusstest, okay, jetzt ist es Nepal. Ich kann ein bisschen Englisch, alles klar. Ich habe jetzt auch diese Berufserfahrung. Ich bin jetzt eigentlich von der Warte her gut aufgestellt. Bist du so der Mensch, ich muss immer perfekt sein in dem, was ich tue? Hast du dich versucht, perfekt vorzubereiten, bevor du gegangen bist? Wie war das so für dich?
Ich habe natürlich eine gute Vorbereitung bekommen. Also das war in der damaligen Zeit, war das noch so, dass man eine dreimonatige Vorbereitungszeit hatte. Also das heißt, wir wurden auf Kultur, Land und Leute vorbereitet durch nepalesische Lehrer.
Super.
Und damit hatten wir natürlich schon einen guten Einstieg. Und das hat mir das Leben vor Ort auch leichter gemacht.
Ja. Ne?
Und wir wurden langsam eben auch herangeführt an das Projekt, an die Projekte. Und zum Akklimatisieren war eben Zeit vorhanden. Und
genau.
Das ist gerade, zu Beginn ist es wichtig, vor allen Dingen die Sprache zu lernen, weil die Sprache ist ein Türöffner.
Ja, absolut.
Und ich habe viel eben auch mit Analphabetinnen zu tun gehabt. Und da ist die englische Sprache ist nicht vorhanden. Und die Sprache ist ein Türöffner.
Ja.
Also, und am Anfang war natürlich meine Sprachkenntnisse waren rudimentär, aber ich bin immer ermutigt worden.
Ja.
Also das heißt, und wenn ich nur zwei, drei Worte gesprochen habe, boah, Mensch, ist dein Nepali toll und so.
Und das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber du strahlst richtig dabei, wenn du davon erzählst. Ganz toll.
Ja. Und das ist einfach so ermutigt werden. Und das finde ich, ist gerade ganz wichtig, dieses Ermutigen. Wenn jemand eine Sprache lernt und wenn es nur zwei Worte sind, denjenigen zu unterstützen und mit Worten zu sagen, Mensch, das wird und das machst du ganz, ganz großartig. Und das finde ich einfach wichtig.
Ja. Und vielleicht auch so, manchmal habe ich bei uns jetzt in dieser Zeit den Eindruck, es muss alles immer so schnell gehen. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich die Zeit gibt am Anfang, oder?
Ja.
Dass man sich eintauchen lässt wirklich, selbst wenn es ein kaltes Bad ist, aber dass man auch das vielleicht mal versucht zu genießen, um ja dann später etwas wärmer baden zu können vielleicht, oder?
Ja, sicher, es ist am Anfang, es ist schon eine kleine Durststrecke, heißt es schon zu überstehen. Weil man möchte gerne mehr sprechen oder man möchte gern mehr ausdrücken und, was am Anfang eben nicht möglich ist. Also meine größte Sorge war, dass ich krank werde und dass ich Halsschmerzen habe und dass mir der Blinddarm rausgenommen wird. Und das waren so Befürchtungen, die ich hatte, dass ich mich nicht artikulieren kann wenn etwas Schlimmeres passieren würde oder dass ich in ein Krankenhaus muss oder.
Weil du hast auch erzählt, du warst da jetzt eigentlich alleine als Westlerin, oder? Oder waren da mehrere?
Nee, wir sind, es sind mehrere dort gewesen, nicht bei der Organisation. Also da in der Organisation war ich die Einzige. Ich habe eine Vorgängerin gehabt in der Organisation. Aber ausgereist sind wir zu dritt.
Ah, okay.
Und das war wir waren eben eine kleine Gruppe, die eben auch unterrichtet worden sind. Und dann waren wir aber an völlig unterschiedlichen Orten.
Aber dann warst du doch
eingesetzt
alleine.
Und dann war ich allein.
Ja.
Genau. Und das war spannend. Eine Herausforderung.
Ja, das glaube ich. Wie war das mit dem Essen am Anfang? Ich meine, was isst man dort? Kannst du vielleicht mal so ein bisschen berichten? Es geht ja viel ums Essen auch insgesamt.
Ja, also das ist das Nationalgericht. Das Nationalgericht ist Dalbat, Reis mit Linsen.
Okay, lecker.
Und mit Gemüse und wenn man es sich leisten kann, eben auch leisten kann und möchte, kann man Fleisch essen.
Es wird wenig Fleisch gegessen.
Es wird wenig Fleisch gegessen. Wenn Fleisch gegessen wird, dann zu hohen Feiertagen.
Ja.
Es gibt Kasten oder Volksgruppen, die gerne Fleisch mögen und auch gerne Fleisch essen, aber ansonsten ist es eher vegetarisch und nicht so scharf. Also es wird gut gewürzt, also tolle Gewürze gibt es mit, also ja klar, Curry und Gewürz. Aber es wird auf jeden Fall nicht so scharf gegessen.
Aber auch einen indischen Touch so ein bisschen,
ja,
oder?
Ja, also das indische Essen ist schärfer, aber das nepalesische ist eher so die abgeschwächte Form.
Und ganz kurz nur, bevor wir jetzt hier ins Rezeptteil übergehen, was wir eigentlich nicht wollen, ist es auch so, dass man die Gewürze erst erhitzt, separat, so wie im Indischen, oder wird das wie bei uns mitunter gemischt?
Nee, es wird erst erhitzt im heißen Fett. Okay.
Ja. Kochst du auch ab und zu mal so zu Hause für dich?
Oder? Ja, ich koche häufiger nepalesisch und habe das früher eben auch mit Kindern gemacht,
toll,
mit in Kindergärten oder Schulen bin ich gewesen. Ich habe mir so ein bisschen Nepal mit nach Deutschland geholt und habe das auch Lehrerfortbildung und so weiter. Und das Essen ist dann einfach, um einen Zugang zum Land zu finden.
Absolut.
Und ich denke, das ist mir ganz gut geglückt.
Das glaube ich blind. Jetzt warst du also da und du hast da ja auch eine Zeit lang für diese Organisation gearbeitet.
Mhm. Genau. Und meine Aufgabe war unter anderem eben Produktvermarktung.
Also, das heißt, welche Produkte jetzt da?
Genau, eben die Schals, die handgewebten Tücher und Schals zu vermarkten und eben auch Gelder einzuwerben. Das war auch ein Teil meiner Arbeit. Also klassisch das Fundraising zu betreiben, dass eben Gelder akquiriert werden.
Also so für die Webstühle und sowas.
Unter anderem Schulungen.
Ja.
Oder eben auch für den sozialen Bereich, also für das Frauen- und Kinderhaus, weil einfach Paten gesucht wurden oder immer noch werden. Und das war ein wesentlicher Teil meiner Arbeit.
Toll. Sehr viel verbunden mit unterschiedlichen Menschen treffen. Auch wieder verschiedene Nationalitäten wahrscheinlich.
Genau. Und das hat die Arbeit eben auch so spannend gemacht. Also das heißt, die Frauen vor Ort haben die Informationen gegeben oder wofür Geld benötigt wurde. Und ich habe quasi hier in Deutschland, England, USA geschaut, wer könnte sich für eine Organisation in Nepal interessieren.
Spannend.
Und dann haben wir die Projektanträge eben gemeinsam erstellt und die entsprechenden Gelder eben auch eingeworben.
Toll. Das war sehr spannend. Jetzt machst du heute ja einen Teil davon. Vielleicht magst du auch mal so ein bisschen erzählen? Das klingt ja so, eigentlich könnte man das ja sein Leben lang machen, weil man trifft viele Leute, man ist viel unterwegs, man hat ein tolles Produkt, was dahinter steht, man sieht die Menschen, denen man helfen kann mit der Arbeit, die man tut, man sieht Kinder groß werden, die dann auch wieder ihr Leben anders beginnen können. Du hast aber trotzdem irgendwann gesagt, das ist es nicht mehr. Was war das?
Ich habe gemerkt, also ich bin ja dann nach Deutschland zurückgekommen, um eine ganz kleine Schleife zu fahren. Ich habe ja dann...
ganz kurz, wie lange warst du dann da?
Ich war in Nepal, war ich knapp 4 Jahre.
Okay. Mhm.
Und ich bin dann eben zurückgekommen und habe für größere gemeinnützige Organisationen hier in Deutschland gearbeitet. Dort eben auch im Fundraising, weil ich mich als Fundraiserin weitergebildet habe, auch Stiftungsmanagerin bin ich. Und habe aber dann gemerkt, so die Organisation in Nepal lässt mich nicht los. Ja. Also das heißt, die Sorgen und Nöte der Frauen, die ich ja kenne und die ich ja live erlebt habe, das hat mich nicht losgelassen.
Das glaube ich.
Die ganzen Jahre nicht. Also und ich habe dann gemerkt, Mensch, welche Möglichkeiten gibt es? Darüber habe ich viel nachgedacht. Wie können wir die Frauen in Nepal unabhängiger machen?
Ja.
Nicht, weil ich es möchte, sondern weil natürlich in Nepal der Bedarf ist, dass sie unabhängig werden. Also, dass die Frauen auf eigenen Füßen stehen können. Und dann habe ich mir überlegt, sie sind so gut, handwerklich so geschickt und es kommt so eine Top-Qualität wird produziert. Und das als handgewebte Ware, wo ich mir überlegt habe, diese Ware muss hier auf den Markt.
Total, absolut.
Und das ist, wo ich gesagt habe, das bringt eigenerwirtschaftetes Geld Ich selber kann nicht weben, aber ich kann, ja, ich kann das präsentieren, ich kann die Produkte präsentieren.
Und das machst du super gut. Also bei Martina kann Dankeschön. Man 11 Millionen Tücher auf einmal shoppen. Ganz toll.
Dankeschön. Bitte schön. Ja. Und ja, und so bin ich eben dazu gekommen, dass ich jetzt vor knapp 3,5 Jahren, dass ich Mahela gegründet habe. Ja.
Und also Mahela heißt die Frau, das hattest du am Anfang schon mal gesagt, so kommt genau. auch die Verbindung zu den Frauen in Nepal genau. zustande.
Und ich, unter Mahela laufen nur Produkte, die aus der Women's Foundation kommen, Super. Aus Nepal, aus der einen Organisation, weil ich dort den Bezug zu den Frauen und den Kindern habe und weil ich möchte, dass genau diese Frauen, die dort hinkommen, die dort eine Ausbildung absolvieren, dass diese Frauen unterstützt werden durch eigenerwirtschaftetes Geld.
Super.
Und ich hätte ja immer weiter im Fundraising arbeiten können. Also das heißt, ich hätte ja immer, wir hätten weiter Gelder einwerben können, wir hätten immer wieder Menschen davon begeistern können, von diesen Projekten. Tun wir auch, weil die Organisation ist ja zweigeteilt. Eins ist der soziale Bereich, eins ist der, wie sagt man so schön, der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, ja. Der handwerkliche Bereich. Wir hätten das weitermachen können, aber ich habe gemerkt, ich möchte von der anderen Seite kommen. Ja. Also das heißt, von der Seite, um es ganz runterzubrechen, ist der Kunde hier in Deutschland Ware gegen Geld
ja.
und das Geld geht nach Nepal für die Produkte, wie es dort eben produziert wird und das die Frauen existenzsichernd entlohnt werden können.
Super.
Natürlich bleibt ein Teil auch hier,
normal.
Denn die Werbung ja. muss davon laufen, ein Online-Shop muss bestückt werden, Logistik, alles was da so zugehört, ja. Märkte, Übernachtungskosten etc. pp., da hängt eine ganze genau. Geschichte dran. Und dann geht es eben auch darum, dass nicht nur die Frauen in Nepal existenzsichernd entlohnt werden können, sondern auch diejenigen, die hier die Arbeit vor Ort.
Nämlich Martina. So, das heißt, du hast dich jetzt, und das finde ich das Spannende daran, du hast ja eigentlich aus diesem, aus den menschlichen Kontakten und aus dieser Arbeit, hast du für dich selber, du hast für die anderen eine Existenzsicherung garantiert und wird ja heute noch auch. Und für dich aber auch. Das heißt, das ist so eine Win-Win-Situation. Und ihr alle tut ja das, was euch Spaß und Freude macht, was ihr gut könnt. Und jeder arbeitet mit jedem zusammen dann wieder.
Es ist eine runde Geschichte.
Ja.
Es macht für mich Sinn, also das zu tun. Und es muss auf beiden Seiten muss es stimmig sein.
Richtig.
Für vor Ort und eben auch für mich hier in Deutschland.
Und ich finde, das ist auch eigentlich der logische Schritt, weil wenn ich jetzt jemanden habe, der Tücher produziert, die Ware muss ja abfließen. So, das heißt, du sicherst jetzt ja mit dem Geschäftsmodell, was du hier entwickelt hast, sicherst du ja auch da hinten die Produktionstätigkeit. Denn wenn da Ware auf Lager liegen würde und nicht abverkauft werden würde, dann hätten die Frauen da auch nichts von. Das heißt, es ist ja, du hast ja dann auch, hast du mir so im Vorgespräch auch ein bisschen erzählt, du hast die Möglichkeit, ein bisschen auch auf Farben einzugehen, auf Schnitte, Muster, Materialien, dass du auch selber sagst, so wie hier sind einige Tücher, die haben Fransenrand, andere haben keinen Fransenrand, weil deine Kundinnen dir dich danach gefragt haben. So ist das ja immer auch eine Weiterentwicklung des Produktes.
Genau. Und das ist wichtig, weil die Produkte sollen hier auf den Markt passen. Und es sind unter anderem auch zeitlose Produkte.
Absolut.
Wir können, dadurch, dass es ein handgewebtes Produkt ist, wir können keine Masse produzieren. Das ist auch nicht gewollt, weil das ist eine Handwerkskunst.
Ja. Ja, hier ist der erste Teil zu Ende. Ich bitte dich, dass du einfach einmal weiterklickst. Ich werde jetzt auch gleich noch den zweiten Teil und auch den dritten Teil veröffentlichen. So ist das etwas übersichtlicher und ich wünsche dir jetzt noch weiterhin ganz, ganz viel Freude bei diesem, wie ich finde, wundervollen Interview mit Martina. Alles Liebe, bis gleich. Tschüss!